lassen auch Gläubige manchmal so viel leiden? Warum lässt Gott das zu? Oder warum gerade ich? Bin ich denn schlechter als andere? Hat Leid einen Sinn? Wo ist da Gott? Wie steht es da mit seiner Liebe, mit seiner Gerechtigkeit? Wenn das doch so einfach wäre wie im Märchen, gute Menschen werden belohnt, böse werden bestraft. So wie bei Goldmarie und Pechmarie. Aber Gott ist anders, als wir denken. Ein Konfirmand sagte mal, die Guten kommen in den Himmel, die Bösen in die Hölle. Ich sagte, schau mal, diese drei Kreuze da auf Golgatha. Da sind mit Jesus zwei Verbrecher an Kreuz genagelt. Und der eine wendet sich an Jesus. Und der nie wieder Gutes tun kann, der wirklich festgenagelt ist, er kommt ins Paradies, weil er sich an Jesus gewandt hatte. Denn Jesus ist der Weg. Noch einmal, warum müssen auch Gläubige so viel leiden? Ein Problem, das nicht nur bei Hiob angesprochen ist, die ganzen Klagepsalmen. Etwa aus Psalm 10, Herr, warum stehst du so ferne, verbirgst dich zu der Zeit der Not? Und hier bei Hiob wird dieses Problem vertieft und verschärft. Wie steht es mit der Gerechtigkeit Gottes? Dort, wo ein wirklich tadellos lebender Mensch, der sich alle Mühe gibt, dem Willen Gottes zu entsprechen, so ein Unglück und Elend erleiden muss, ohne dass ihn Gott zu erlösen scheint. Zu dem Ganzen vielleicht, wir haben Belinde im November noch einmal gemeinsam Dienst, auch wieder mit Hiob. Da geht es um Spezielles. Heute will ich mal allgemein über diese Person des Hiobs sprechen. Hiob verliert alles. Eine sogenannte Hiobsbotschaft folgt der anderen. Sein Vieh verloren, 3000 Kamele, auf die er besonders stolz war. Und dann seine 7 Söhne, seine 3 über alles geliebte Töchter. Und dazu kommt dann noch, dass er selber angegriffen wird mit einer Krankheit, die ihn furchtbar entstellt. Blasen, Beulen. Hier eine Darstellung von Merian, der ja mit Bad Schwalbach in Beziehung steht. Ansteckende Geschwüre. Und trotzdem bleibt er bei Gott. Auf die erste Reihe von Unglücken reagiert er so: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und als seine Krankheit dann dazukommt, das Gute nehmen wir von Gott und das Böse sollen wir nicht auch annehmen. Ein Blick hinter die Kulissen in die unsichtbare Welt Gottes. Himmlische Ratsversammlung, von der weder der Hiob wusste noch die, die bei ihm waren. Ein Blick in die jetzt noch verschlossene, unsichtbare Welt. Der Satan hat da noch Zutritt zu Gott, bis er herausgeworfen wird einmal. Und er frönt seinem Job Ankläger. Gott sagt, dieser Hiobs, wo du durch die Welt gezogen bist, hast du ihn gesehen, wie er vertraut, wie er glaubt. Und der Satan sagt, naja, kein Problem. Du hast ihm ja auch alles gegeben, das Beste, ein gutes Leben und sonst was alles. Nimm das weg und du wirst sehen, wie er dir absagt. Und Gott erlaubt, dass seine Frömmigkeit geprüft wird. Gott gab ihm alle die Erlaubnis dazu. Warum macht das Gott? Offenbar traute er dem Hiob zu, dass Hiob sich durch nichts abbringen lässt von seinem Gott. Und trotzdem fragt man sich, warum greift Gott nicht eher ein? Wir werden sehen, Satan hat nicht das Heft in der Hand. Er kann auch nur das tun, was Gott will. Und ja, wir sehen es am Kreuz. Letztlich geschieht der Wille Gottes und Gott wird verherrlicht. Aber noch ist es nicht so weit, noch sieht man das nicht. Drei Freunde von Hiob kommen. Und es folgen drei längere Reden. Aber zuerst einmal, so sagt das Buch Hiob, schweigen sie. 7 Tage lang. Sie schweigen. Keine Plattitüden, so wie man es manchmal hört, was nicht weiterhilft. Wird schon wieder. Oder das Leben geht weiter. So ist das Leben halt. Auch manchmal Bibelworte, die eben gerade in dem Moment nicht angebracht sind. Hiobs Freunde erkennen, hier gibt es nichts zu sagen, alle Trostworte wären zunächst viel zu billig. 7 Tage halten sie bei ihm aus. Das ist eine tolle Freundschaftsleistung. Wenn sie doch nur dabei geblieben wären, bei diesem Schweigen. Die Freunde wollen Hiob trösten und ihm helfen. Sie meinen es gut, aber wie das so manchmal ist, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Gott ist gerecht und gut. Er belohnt die Bösen, er bestraft. Er belohnt die Guten, er bestraft die Bösen. So die Lehre, die Theologie. Und wenn man das Endgericht mit einbezieht, ist das ja nicht falsch. Aber noch ist es nicht so weit. Also leidet Hiob so ihrer Sicht, dann muss er schuldig sein, sonst wäre ja Gott ungerecht. Was nicht sein kann, so einfach ist das. Doch Gott, bei dem, der die Sünde bekennt, Vergebung bittet, den befreit er von dem bösen Geschick. Ihre Sicht. Also, Gott ist gerecht, so ihre Argumentation. Also die Folge, Gott regiert in Gerechtigkeit. Und wenn Hiob leidet, dann muss er schuldig sein. Und sie reden sich völlig heiß und merken gar nicht, was sie da Hiob an den Kopf werfen. Ihm das Wort im Mund herumdrehen, ihn in die Ecke drängen und ja, an sich das Gegenteil von dem, was sie wollen, dass sie einen Keil zwischen ihnen und Gott treiben. Nach dieser simplen Rechnung müsste es ja so sein, dass bei diesem Ausmaß, diesem großen Ausmaß von Hiobs Leid, der ja besonders schwer hätte sündigen müssen. Aber Hiob, wie wir wissen, der sich so sehr an die Weisungen Gottes hielt. Vieles von dem, was die Freunde Hiobs sagten, ist durchaus richtig. Manches ist auch in der Lutherbibel fett gedruckt. Gute, richtige Worte der Freunde Hiobs. Nur, jetzt ist der falsche Zeitpunkt dafür. Richtig ist am falschen Ort, zur falschen Zeit ist halt falsch. Und platte Ratschläge sind manchmal auch Schläge. Und Unbarmherzigkeit, das ist wirklich das Letzte, was dieser Hiob jetzt braucht. Der braucht eigentlich etwas ganz anderes. Mir steht vor mir eine Karikatur, ich habe sie leider nicht gefunden. Ein Mann im Krankenhaus im Bett, offenbar Unfall gehabt, Kopf verbunden, Bein verbunden, hochgehoben, am Galgen, ist das so richtig, ja? Wo so eine Gliedmaße hochgehängt wird. Und ein frommer Freund kommt, was will dir Gott damit sagen? Herrliche Seelsorge. Was wollen die Freunde im Gespräch? Wollen sie die Ursache herausfinden, wo liegt denn nun seine Sünde, dass Gott so reagiert? Erst vorsichtig, und da Hiob offenbar nicht darauf eingeht, wird immer heftiger. Und Gott steht überhaupt gar nicht hinter dieser Theologie. Die werden aus allen Wolken am Ende gefallen sein, als Gott mit ihnen ins Gericht geht. Der Hiob muss sogar für sie noch beten, für sie einstehen. Sie haben nicht recht vor Gott geredet. Vielleicht hätten sie auch fragen sollen. Also diese Schweigezeit war Gold wert. Fragen sollen, Gott, was willst du jetzt? Stattdessen bringen sie ihre Theologie an. Falsche Gottesbilder, die auch Menschen zerbrechen können. Ich denke, solche falschen Gottesbilder kennen wir alle. Dieses eine Wort, das ich auch noch aus der Kindheit kannte, der liebe Gott sieht alles. Stimmt, klar. Aber es kann auch eine Keule sein. Ein Gottesbild sich aufbauen, ein Gott, der pingelig auf das Kleinste Acht gibt und dann eine überbrät. Eine Mutter, habe ich selber mal gehört, beim Gewitter zu ihrem Kind, zu ihrem Sohn, der offenbar Unsinn gemacht hatte, hörst du, der liebe Gott schimpft. Eine Frau zu ihrer Schwester, dein Kind, offenbar war es nicht immer so richtig folgsam. Dein Kind ist die Strafe Gottes für dich. Hatte mir diese Frau gesagt. Und wie schwer ist es da, ein positives Verhältnis zu Gott zu finden? Hindernisse auf dem Weg zu Gott. Nein, die Hiob-Geschichte ist auch ein Buch darüber, wie man mit Leidenden umgehen sollte. Dass eben oft ein billiger Trost überhaupt kein Trost ist. Das Schweigen eher angebracht. Die Umarmung sagt viel mehr als irgendwelche billigen Worte. Was Hiob wünscht, ist nicht in erster Linie, dass sich seine Lage bessert, sondern ganz innerlich dringend, dass er vor Gottes Thron kommen kann. Mit ihm um die Gerechtigkeit handeln kann. Er glaubt ja schließlich an einen gerechten Gott, er auch. Und dass Frömmigkeit belohnt und Ungehorsam bestraft wird. Aber er weiß nicht, wofür ihn Gott jetzt bestraft. Wie gesagt, er behauptet nicht fehlerlos zu sein, aber er hat ja alles, was ihm an Schuld deutlich wurde, vor Gott gebracht gehabt. Er hat ja sogar für seine Kinder geopfert. Daher war das irgendwie billig, von seinen Freunden ihm zu sagen, du musst schuldig sein, wo ist deine Schuld? Das Gipfel dann zu der Anklage, wird förmlich hineingetrieben von seinen Freunden. Hiob, er selbst ist gerecht. Mein Leid kann keine göttliche Strafe sein. Also, was wäre die Schuld, die Schlussfolgerung? Entweder regiert Gott die Welt nicht gerecht? Oder ist er gar selbst ungerecht? Das Schlimmste für ihn, Gott schweigt zu all dem. Gott ist weit weg in seinem Leiden. Und da bleibt ihm dann in seiner Depression nur der Wunsch zu sterben oder überhaupt nie geboren zu sein, so weit unten ist er. Und seine Freunde sind entsetzt. So darf man doch nicht über Gott reden. Diese Anklagen gegen Gott, die immer schärfer werden, das ist ja eine unverfrorene Sünde. Buße könnte ihm gut tun. Und so klagen sie ihn an, weil er es ablehnt. Heutzutage auch geschehen die Aussage, wenn du nicht gesund wirst, dann glaubst du nicht richtig. Kommt von Amerika rüber, sowas. Wenn du nicht gesund bist, wirst, glaubst du nicht richtig. Ein Mensch, sehr gläubiger Mensch, in einer ganz tiefen Depression, dem alles weggerutscht war. Solche Hiobs-Erlebnisse gibt es ja heute genauso. Dem alles weggerutscht war. Und seine Freunde, die eben jenes sagten, du glaubst nicht genug. Aber er wusste gut zu reagieren. Er sagt, ich weiß, dass ich jetzt nicht glauben kann. Aber euer Glaube ist jetzt gefragt. Ihr habt nicht genug geglaubt, dass es mir nicht besser geht als Fürbittende. Wie bei dem Gelähmten, wo ihn die Freunde zu Jesus bringen. Und als Jesus ihren Glauben sah, handelte er an dem Kranken. Deine Sünden sind dir vergeben, das war das Hauptproblem bei dem Kranken. Und dann wurde er auch körperlich gesund. Die Freunde liegen falsch, ja, es gibt ihn, den verborgenen Gott, der manchmal ganz weit weg zu sein scheint. Und das ist ein Stück Hölle, wo Gott nicht da ist. Ich denke, da ist wohl Hölle, das ist das Schlimmste, was es gibt. Denn sonst sind wir gehalten von Gott, auch die nicht an ihn glauben, sind gehalten und sind gestärkt und bekommen Gutes. Aber wenn so Gott sich alles zurückzieht. Und da war das Schlimme bei Hiob. Nicht nur die körperlichen Leiden, die seelischen Probleme, seine Frau, die sagt, komm, gib's auf. Sage Gott ab und stirb. Die seelischen Leiden und dann eben auch die geistliche Dunkelheit. Gott ist nicht zugänglich. Und Hiob klagt und gibt seinem Herzen Luft. Und ich denke, wenn wir Hiob lesen, dann sagt er, Mann, oh Mann, oh Mann, der traut sich was. Und das bestätigt Gott. Wir dürfen klagen und dürfen fragen, offen und schonungslos. Hiob hat es getan. Die Psalmbeter haben es getan. Und Gottes eigener Sohn hat es getan. Mein Gott, so betet er mit Psalm 22, warum hast du mich verlassen? Jesus in dieser Linie. Und da ist die Vollendung. Gott vertraut dem Hiob, dass er das aushält und dass er geläutert daraus hervorkommt. Dass er noch viel dichter an Gott ist und Gott noch viel stärker erlebt. Es gibt diesen verborgenen Gott. Aber was ist das Geheimnis? Man hört manchmal die Frage, wieso kann Gott das zulassen? Wenn wir in die Bibel schauen, da steht das nirgends da. Da steht was ganz anderes. Gott, warum kannst du das zulassen? Und das ist entscheidend, nicht in der dritten Person, unpersönlich, sondern der zweiten Person, du. Und da werden Erfahrungen gemacht. Auch wenn man liest, Gläubige, die in Auschwitz umkommen, wie sie an Gott festgehalten haben, Hiobs noch und noch unter den jüdischen Geschwistern. Du, das du. Und so hat Hiob nicht losgelassen. In den wüstesten Anklagen, du Gott. Nicht nur die Faust erhoben, sondern die Faust auch geöffnet, nach oben. Hiob sehnt sich nach einem, der wirklich helfen kann. An anderer Stelle sehnt er sich nach einem Mittler, Vermittler, ein Schiedsmann, einen priesterlichen Vertreter. Und da klingeln bei uns die neutestamentlichen Ohren, ja genau. Das ist die Sehnsucht nach Jesus Christus. Nach dem, der genau dieses Leid auf sich genommen hat für uns. Und damit ans Kreuz geht, stirbt und wir leben. Wann sich das auch immer darstellt. Auf jeden Fall das Ende wird herrlich sein. Wenn Gott einem Menschen so etwas Schweres zumutet, wie wunderbar wird dann das sein, was Gott gibt. Nicht auszumalen, aber wir sehen es jetzt noch nicht. Dürfen aber vertrauen. Es wird sein. Ganz wunderbar dieses Wort dann, das so mittendrin kommt, bei Hiob, auch fett gedruckt in der Lutherbibel. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich werde Gott schauen, meine Augen werden ihn sehen, nicht mehr als fremd. Das Wissen, und wenn ich hier körperlich kaputt gehe, es wird nicht alles sein. Da hat noch Gott ganz andere Möglichkeiten und das im alten Bund, wo noch gar nicht so viel offenbart ist. Ein ganz starkes Wort. Ich erinnere mich an eine Beerdigung eines Mädchens vielleicht von 20 Jahren, die ich zu halten hatte. Eine gläubige Christin, sie war Glied unserer Filialgemeinde und hielt sich auch an eine freie Gemeinde. Sie litt unter Bulimie ganz stark. Wurde viel gebetet. Sie starb an dieser Krankheit. Trotzdem. Ich hatte, wie gesagt, die Beerdigung zu halten, ging in den Trauerraum und über ihrem Sarg das Kreuz und da stand das, genau dieses Wort oben drüber. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, stand in dieser Trauerfeierhalle. Und irgendwie kam da so ein Blitz in mich. Genau das ist die Situation für dieses Mädchen. Das habe ich dann gleich aufgenommen. In die Rede. Das richtige Wort für sie. Es ist eben etwas ganz anderes, wenn man von Schulweisheiten spricht, auch von Bibelworten. Etwas ganz anderes, wenn Gott es persönlich durch seinen Geist, durch seine Gegenwart ganz, ganz lebendig macht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und nun ist es durchbrochen, Gott spricht mit mir. Wie wunderbar. Nach 37 Kapiteln, in denen Gott zu allen Fragen geschwiegen hatte, 37 Kapitel geht es darum, gibt Gott jetzt endlich Antwort. Und auch, wenn das nicht so eine einfache Antwort ist, die man wieder abhaken könnte, wo man sagen könnte, ach gut, so und so ist es jetzt, Punkt. Aus, Buch zu, Schublade rein, Schublade zu, gar nicht. Wird erstmal klargelegt, wer Gott überhaupt ist, mit dem wir da reden. Also lieber Hiob, wo warst du damals? Bei Grundlage der Schöpfung. Vielleicht würde jemand sagen, beim Urknall. Oder bei der Schöpfung der Tiere, der Pflanzen. Wo warst du da, Hiob? Oder schau doch mal in das Firmament. Löse doch mal den Gürtel des Orion. Sei doch mal so nett. Und Hiob begreift ja, wer ist eigentlich Gott? Er sagt, ich bin einfach zu gering, was kann ich dir antworten? Aber das kommt aus der Begegnung heraus, aus der lebendigen Begegnung dieses Menschenskinder. Jetzt komme ich aus der, so einer Enge in die Weite Gottes. Wer ist Gott? Was hat er zu schenken, zu bieten? Und Hiob sagt, ja, ich werde mal bei ihm sein. Und Gott sagt weiter, du willst wirklich mein Recht zerbrechen, mich schuldig sprechen, damit du Recht behältst. Und jetzt merkt Hiob, wie kleinlich er doch bei all dem gewesen ist. Jetzt bekennt er, dass er Unrecht ist, nicht seinen Freunden gegenüber. Aber nicht zerknirscht, sondern ja, aufatmend, vom Hörensagen nur hatte ich von dir gehört. Aber jetzt hat mein Auge dich geschaut. Darum widerrufe ich und atme auf im Staub und Asche. Gott selbst spricht, Hiob bekommt Recht. Ich denke, das Buch Hiob hat einen ganz wichtigen Stellenwert in der Bibel. Da ist man nicht so leicht drüber fertig. Das wird man immer und immer wieder lesen. Gott kann zutiefst verborgen sein. Gut, dass das Thema aufgegriffen ist. Und auch der Weg, wie es weitergeht, dass der gezeigt ist. Das ist eben die Zeit von Klagen und von Fragen ohne Antworten, kaum zum Aushalten. Diese Zeiten gibt es. Und das ist auch richtig, zu klagen und zu fragen. Und das ist auch gut, wenn Menschen zur Seite stehen. Nicht mit irgendwelchen Ratschlägen, sondern die einfach nur da sind. Und den Arm um einlegen, die Hand festdrücken, nichts sagen. Aber man weiß, ich bin nicht allein. Geteilte Last ist halbe Last. Und man darf auch wissen, dass das Leid von dem verborgenen Gott eben nicht verborgen ist. Auch bei den Prüfungszeiten aller Glaube verschwinden kann, wie von diesem Beispiel von diesem Menschen da erzählte. Es ist weg einfach, weg. Und Gott schimpft nicht drüber, er sagt, das darf sein. Aber ich lasse dich nicht. Lass dich nicht fallen. Es geht weiter. Sicher kann einer verzweifeln, nach unten gucken und abtauchen. Es darf aber auch reifen. Hiob spricht von geläutertem Gold. Da ist nochmal Schlacke ausgebrannt. Glänzendes Gold, das ja, Währung für den Himmel ist. Ich weiß nicht, ob Jesus das im Sinn hatte, wenn er sagte, klopft an, so wird euch aufgetan. Hiob hat mächtig geklopft. Jesus sagt, klopft an, richtig. Sicher gibt es da dieses leise, dieses schüchterne vor Gott treten, wie der Zöllner sich nicht einmal reintraut in den Gottesraum, in den hintersten Winkel in der eigenen, das hört Gott natürlich auch. Aber es gibt das andere Klopfen, da spricht er von einem, in einem gleich von einem Freund, mitten in der Nacht kommt der, und der Hausbesitzer ist erstmal unwirsch, aber dadurch, dass er seine Ruhe hat, geht der Hauswirt darauf ein, er bekommt, was er will. Seines unverschämten Drängens willen, wie Luther übersetzt. Oder das Gleichnis von der Witwe ähnlich. Die geht dem so lange auf den Wecker, bis sie ihr Recht erhält. Gott macht uns Mut, dran zu bleiben. Bei dem anderen zu sein. Ich will schließen mit zwei Zitaten, die das auf den Punkt bringen. Das eine ist Meister Eckhart. Dass ein Mensch ein ruhiges und nachdenkliches Leben in Gott hat, das ist gut. Dass der Mensch ein mühevolles Leben mit Gott erträgt, ist besser. Aber dass man Ruhe habe mitten im mühevollen Leben, das ist das Allerbeste. So Meister Eckhart. Und das sind ja Worte, die gelebt sind. Die sind auch nicht einfach so dahingeschmiert. Oder Spicolitz: Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Amen. Und dieser Frieden.